HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Ich heiße Karin Röder und zu Gast ist heute Annette Ramelsberger. Sie ist Gerichtsreporterin bei der Süddeutschen Zeitung und hat neben drei anderen Kollegen den NSU-Prozess protokolliert. Im Mai 2013 startete der Prozess, im Juli 2018 wurde das Urteil gesprochen. Aus den Mitschriften ist ein umfangreiches Protokoll entstanden, ein Stück deutscher Geschichte. Herzlich willkommen, Annette Ramelsberger.
Ich freue mich.
Frau Ramelsberger, der NSU-Prozess dauerte 5 Jahre lang und über die ganze Zeit haben Sie protokolliert, sind tief in die Materie eingetaucht. Das war bestimmt eine physische und psychische Höchstleistung.
Ganz ehrlich, zwischendurch waren wir am Verzweifeln. Wir wussten einfach nicht mehr, wie wir das stemmen. Weil es war ja nicht so, dass man sich da gemütlich hinsetzt an einen Schreibtisch und dann brav das Tonband laufen lässt und abends dann abtippt. So war es ja nicht. Die Justiz hat da gewisse Hürden aufgebaut.
Warum?
Es gab ja schon mal ein sehr schwieriges Einlassmanagement, eine Akkreditierung. Es bekam ja nicht jeder einen Platz, der einen haben wollte. Ja. Dann war es extrem eng. Wir hatten die Laptops auf den Knien und hackten dort alles hinein, was wir in der Schnelle der Zeit überhaupt mitkriegten. Denn mitschneiden durften wir nicht. Das war verboten. Und wenn uns jemand dabei erwischt hätte, hätten wir unseren Platz verloren. Also war es so, jeden Tag erst die erste Schicht im Gericht und dann abends die zweite Schicht, wo wir die reinen Mitschriften produzierten.
Ja, ich habe mich ehrlich gesagt auch gewundert, dass Sie überhaupt protokolliert haben mit 4 Journalisten, Sie allen voran. Ich dachte, normalerweise wird vom Gericht aus schon so ein Prozess protokolliert. Das war nicht der Fall. Warum nicht?
Es gibt keine Inhaltsprotokolle im deutschen Strafprozess. Sondern? Das ist so, da sitzen schon Protokollanten.
Ja.
Aber die schreiben nur mit, der Zeuge Max Müller kam und machte Angaben zur Sache. Der Zeuge Max Müller wurde unvereidigt entlassen. Aber nicht über das, was er gesagt hat, über das, was eigentlich wichtig ist.
Na.
Da sitzen auch Leute, die viel schreiben. Der Richter macht sich Notizen, die Staatsanwälte, die Verteidiger, alle. Aber natürlich immer nur das, was für sie wichtig ist, für ihren ganz gezielten Aspekt. Aber ein gesamtes Bild, das gibt es nicht. Das bekommt man nur, wenn man sich 5 Jahre dort jeden einzelnen Verhandlungstag hinsetzt und mitschreibt.
Da muss man schon fit sein und eine gute, auch körperliche Kondition haben. Alle Achtung, wie Sie das gestemmt haben. Frau Ramelsberger, jetzt mit Abstand, 1 Jahr danach. Wie fühlen Sie sich?
Befreit. Im wahrsten Sinne befreit. Denn man bekam nach einiger Zeit schon das Gefühl, dass man wie mit einer elektronischen Fußfessel an diesen Gerichtssaal gekettet war. Manchmal war es so, man geht in der Früh in diesen bunkerhaften Saal, ohne Fenster, grünliches Licht, alles Beton und geht am Abend wieder raus. Dieser Prozess hat uns vollkommen in Beschlag genommen. Er hat uns im wahrsten Sinne gefangen genommen. Denn die ersten Jahre waren so interessant, so fesselnd, dass wir unbedingt auch jeden Tag drin sein wollten, dass wir nichts verpassen wollten. Dann im dritten Jahr begannen dann allmählich diese artistischen Hochseilakte der Juristen, wo es nur noch um die Feinheiten ging, wer jetzt Recht bekommt, wer die Oberhand hat. Das war für normale Zuhörer kaum mehr begreiflich. Aber natürlich durften wir da nicht nachlassen, denn auch das wollten wir ja protokollieren. Wir wollten den gesamten Prozess zeigen. Und dann allmählich irgendwann setzte Verzweiflung ein. Ja. Im vierten Jahr, im fünften Jahr. Als selbst Staatsanwälte, altgediente Verteidiger sagten, ob dieser Prozess überhaupt jemals zu Ende geht, wir wissen es nicht.
Ja, Sie konnten ja auch nicht ahnen am Anfang, dass das so lange dauert, 5 Jahre lang.
Nie. Wir hätten uns das nie vorstellen können. Wir dachten an 2 Jahre, vielleicht 2,5. Aber 5 Jahre? Ich glaube, das war niemandem bewusst.
Jetzt muss man der Richtigkeit halber dazu sagen, ganz zu Ende ist der Prozess immer noch nicht. Das Urteil ist zwar gesprochen, doch nicht geschrieben. Das wird jetzt dauern, bis die Verschriftlichung da ist.
Naja, das Gericht hätte 91 Wochen Zeit, um dieses Urteil schriftlich niederzulegen. Das sind 1,5 Jahre. Ich glaube nicht, dass es sich so lange Zeit lässt. Die Richter sind, so viel man hört, heftig am Schreiben und auch schon weit fortgeschritten. Ich nehme mal an, zum ersten Jahrestag am 11. Juli wird auch das schriftliche Urteil da sein. Dann aber ist es immer noch nicht fertig.
Ja.
Denn dann geht es in Revision. Die Verteidiger haben alle, auch die Bundesanwaltschaft hat Revision eingelegt. Und dann geht es zum Bundesgerichtshof und er hat wieder Zeit, das Ganze durchzuarbeiten, sich zu überlegen, ob es da rechtliche Fehler gab. Und ich glaube, mit einer endgültigen Entscheidung über diesen Prozess kann man frühestens im Jahr 2020 rechnen. Ja, also ich persönlich glaube ja, dieses Urteil könnte Bestand haben.
Ich kann ja mal kurz sagen, für was Beate Zschäpe zum Beispiel verurteilt worden ist. Sie hat lebenslänglich bekommen, auch wegen besonderer Schwere der Schuld. 10-mal Mord, 32-mal versuchter Mord, Körperverletzung in 23 Fällen, ein Sprengstoffanschlag, einmal Brandstiftung, 15 Banküberfälle und 3 Jahre ungefähr. Selbst für den Aussteiger Carsten Schulze, der sich bei den Opferfamilien entschuldigt hat.
Ja, Carsten Schulze ist derjenige, der zwar die Mordwaffe überbracht hat, kurz danach aber aus der rechten Szene ausgestiegen ist und bereut hat. Dieser Mann hat wirklich alles getan, um zur Aufklärung beizutragen. Und dennoch hat er 3 Jahre bekommen. Da hat das Gericht ganz offensichtlich gesagt, wenn er die Tatwaffe überbracht hat und sein Mentor Ralf Wohlleben, der die Tatwaffe immerhin organisiert hat, der bekommt dann 10 Jahre. Dann liegt es vielleicht zu weit auseinander, wenn der eine straffrei bleibt.
Gut, und man muss dazu sagen, wenn er rauskommt aus dem Gefängnis, ist ja auch nicht ganz ungefährlich für ihn, obwohl er in einem Zeugenschutzprogramm ist.
Er kann, nie wieder in seine alten Verhältnisse zurück. Ja. Er wird in eine andere Stadt umziehen müssen. Der hat ja damals in Düsseldorf, in Köln, hat der ein sehr freies Leben geführt. Der war so in der linksalternativen grünen Szene, der war bei der AIDS-Hilfe, in der schwulen Szene und da auch anerkannt. Und er hat auch immer gesagt, er war früher bei den Rechten, hätte sich aber unbesonnen.
Und jetzt wieder zu Ihnen zurück, Frau Ramelsberger. Sie haben 5 Jahre lang mit 3 anderen Kollegen von der Süddeutschen Zeitung den Prozess des sogenannten nationalsozialistischen Untergrundes des NSU protokolliert. Das Ganze wäre wahrscheinlich irgendwann versickert, wenn Sie und Ihre Kollegen das nicht gemacht hätten und wahrscheinlich bei den meisten in Vergessenheit geraten. Sie haben ja auch wortwörtlich Originalaussagen zu Papier gebracht.
Ja, ja, Historiker sagen schon, wir hätten die Quellen gesichert und sind uns ganz dankbar. Also ich war vor kurzem an der Universität Bremen, die haben das jetzt in ihren Kursen besorgt, unsere gesamten Protokolle und arbeiten mit denen, weil sie sagen, selten, dass man eine solche historische Quelle wirklich dann auch zur Verfügung hat.
Die Journalistin Annette Ramelsberger ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie ist Extremismusexpertin und Gerichtsreporterin bei der Süddeutschen Zeitung. Sie waren eine von 4 Frau Ramelsberger, die den NSU-Prozess protokolliert hatten. Über 5 Jahre haben sie das gemacht. Wie hat sie das verändert?
Man müsste lügen, wenn man sagt, es verändert einen nicht. Wissen Sie, ich bin am Anfang da reingegangen und dachte mir, ja, eine ganz schreckliche Mordserie, ein Abgrund, in dem man blickt, ein Versagen des Staates, das war auch deutlich. Aber wenn Sie dann die Zeugen hören, wenn Sie die Zeugen sehen, wie die hereingeschlendert kommen, der Hausmeister von Beate Zschäpe
zum Beispiel. Es waren ungefähr 600 Zeugen, die gehört wurden.
Ganz viele. Und sehr viele waren aus der rechten Szene, ohne sich als rechts zu betrachten. Sie sagten alle, wir sind doch ganz normal, so wie alle. Dieser Hausmeister, der hat mich stark fasziniert. Der kam rein, eine Stimme wie ein Nebelhorn, ein Gang wie ein Seemann. Wenn man einen Wasserrohrbruch hat, dann wünscht man sich diesen Mann zur Seite.
Warum?
Er strahlte so Vertrauenswürdigkeit aus.
Ach so.
So was Handfestes.
Ja.
Und dann erzählte er von Beate Zschäpe, dieser lieben, netten Nachbarin, die doch immer nur die Pizza runtergebracht hat, wenn die Nachbarn feierten.
Vielleicht war es ja auch so, dass sie den Nachbarn nett die Pizza runtergebracht hat. Ne?
Ja, und dann erzählte er, wie sie im Keller saß, bei ihm. Und dann wird er gefragt, stimmt es, dass im Keller, wo sie Prosecco tranken, ein Hitlerbild steht? Ja, sagt er. Das steht bei mir auf dem Fernseher. Ja, und was hat es mit diesem Bild auf sich? Ja, nix. Das ist ein Andenken an meinen alten Nachbarn. Aha. Und stimmt es, dass sie auch eine Tasche mit einem Hakenkreuz im Keller hängen haben? Nee. Die hängt bei mir oben in der Wohnung. Die ist ja noch ganz neu. Original eingeschweißt. Warum sollte ich die wegschmeißen? Und dann wird er gefragt, und stimmt es, dass Sie einen Kübelwagen fahren mit dem eisernen Kreuz drauf? Sagt er, ja und? Das ist doch das Hoheitszeichen der Bundesrepublik Deutschland. Das ist doch auch auf dem Flieger von der Kanzlerin. Aber Sie sind nicht rechts. Nee, überhaupt nicht. Wenn Sie solche Leute hören, dann wissen Sie einfach, dass sich die Koordinaten extrem verschoben haben. Dann ist nichts mehr rechts. Dann ist überhaupt gar nichts mehr rechts. Weil das Hakenkreuz ist dann ein Schmucksymbol und das Eiserne Kreuz erinnert auch nicht etwa an die Wehrmacht, sondern das ist ja ganz normales Accessoire. Und solche Leute habe ich da ständig erlebt. Ja, mich hat es besorgt gemacht, sehr besorgt.
Sie hatten eben gesagt, Frau Ramelsberger, Sie waren auch sowas wie gefangen von dem Prozess. Zunächst von dieser Intensität, von dem, was Sie da gehört haben, dann aber auch, weil Sie ja sich was vorgenommen hatten und wollten das Ganze auch zu Ende bringen. Und ich kann mir vorstellen, über diese 5 Jahre lang haben Sie auch auf vieles verzichtet, weil auch dieses Protokoll Zeit erfordert hat, mehr Zeit womöglich von Ihnen erfordert hat, als Ihre alltägliche Arbeit sonst gefordert hätte.
Ja, als Journalist ist man ja ein schnelllebiger Mensch. Man freut sich über jede neue Geschichte, über alles, über die neue Aktualität. Auch die Redaktion ist natürlich den journalistischen Regeln unterworfen. Auch die wollen ja immer was Neues.
Ja.
Sie können aber nicht immer was Neues bringen. Wie machen Sie das dann? Wie begegnen Sie diesen rollenden Augen in der Redaktion? Die sagen, ach Gott, schon wieder die Ramelsberger, schon wieder der NSU-Prozess. Können wir das nicht endlich mal lassen? Und ich sage, es ist aber wichtig. Und wir haben hier auch eine Aufgabe. Wir sind die Zeitung vor Ort. Das ist ein großer Vorteil. Mhm. Und wir haben uns verpflichtet, dass wir diesen Prozess ordentlich betreuen. Also jetzt nicht mittendrin schlapp machen. Wobei ich ja nie wusste, wann mittendrin ist.
Ja, und Sie waren ja auch verantwortlich gegenüber den Lesern, die ja auch erwartet haben, ja, wann passiert denn da endlich mal was und was passiert da und ist es auch wirklich so, was man uns da erzählt und die Bilder, die man uns zeigt, diese ewig grinsende, lächelnde Beate Zschäpe, das war auch eine besondere Herausforderung über die Jahre, finde ich, für Leser, Zuschauer und Hörer. Immer wieder das Gleiche zu hören, Zschäpe will aussagen und dann sagt sie doch nichts. Letztlich auch sehr demütigend für die Opferfamilien, finde ich.
Ja, die Opferfamilien, die haben diesen Prozess durchgestanden mit einer unglaublichen Willenskraft, mit einer unglaublichen Disziplin. Und sie haben sich wirklich in die Hände des deutschen Rechtsstaats begeben. Und haben
sie gehofft, haben vertraut.
Sie haben vertraut. Sie haben vertraut. Sie haben das alles mitgemacht. Sie haben nicht gestört. Sie haben da keine Parolen gerufen. Sie haben nicht Transparente in den Saal gebracht. Aber sie waren am Schluss dieses Verfahrens wahnsinnig enttäuscht. In erster Linie über das Urteil, in zweiter Linie darüber, dass die Hintermänner nicht enttarnt worden sind bis heute.
Ja, das kann ich gut verstehen, nur über das Urteil. Beate Zschäpe hat ja lebenslänglich bekommen, auch länger als lebenslänglich. Sie wird wahrscheinlich länger als 15 Jahre im Gefängnis sein
müssen, sehr viel
länger, wegen besonderer Schwere der Schuld. Was hätte denn dieses Urteil noch steigern können?
Sie waren gar nicht so empört über die Höhe der Haftstrafen. Mhm. Sie haben recht, Beate Zschäpe wird vermutlich 25 oder länger in Haft sitzen. Aber sie waren vor allem empört über eins: Sie kamen im Urteil nicht vor. Die Opfer und ihre Familien, die Hinterbliebenen, wurden mit keinem einzigen Wort erwähnt.
Also ein täterfixiertes Urteil.
Ja. Es ist so, dass der deutsche Strafprozess natürlich sich um die Täter kümmern muss, genau erklären muss, was die getan haben, welche Schuld sie auf sich geladen haben. Es ist vollkommen klar. Aber die Opferfamilien hatten so sehr darauf gehofft, dass der Richter im Urteil zumindest einen, zwei Sätze sagt. Es gab so viel Leid, es gab so viel falsche Verdächtigung. Diese Familien wurden ja über Jahre hinweg verdächtigt, selber an den Morden beteiligt gewesen zu sein. Sie wurden kriminalisiert.
Die sogenannten Dönermorde, wie die Bild-Zeitung titelte.
Ja, nicht nur die Bild-Zeitung, auch in unserer Zeitung stand dieses Wort. Auch wir haben Fehler gemacht. Wir haben das hingeschrieben, ohne nachzudenken, was es bedeutet. Und auch deswegen, auch weil so viele Fehler gemacht worden sind, auch in der Presse, haben wir uns vorgenommen, diesen Prozess werden wir von Anfang bis zum Ende vorbildhaft betreuen.
Ja, was man Ihrem Protokoll auch entnehmen konnte, Frau Ramelsberger, war, es sind nicht nur auch von staatlichen Institutionen Fehler gemacht worden, sondern es ist ja auch bewusst gelogen worden. Das ist ja verboten in der Verhörpraxis, dass man Aussagen durch Lügen erzwingen kann. Einer Frau eines Opfers hat man beispielsweise vorgemacht, ihr Mann habe ein Verhältnis gehabt mit einer Frau und zwei Kinder mit ihr, nur um ihr ein Geständnis abzuzwingen.
Genau das. Das ist die Witwe von Herrn Szymczek, dem ersten Mordopfer, einem Blumenhändler. Und Monate später kam der Polizist und sagte, ja übrigens, das stimmte nicht. Und die Frau war erfreut und erleichtert und dankbar, anstatt dass sie ihm die Augen ausgekratzt hat.
Wir unterhalten uns gleich weiter. Annette Ramelsberger, Gerichtsreporterin bei der Süddeutschen Zeitung und eine von vier Protokollantinnen des NSU-Prozesses, der über 5 Jahre ging. Sie haben sich auch Musik ausgewählt für diese Sendung, Frau Ramelsberger. Und das erste Lied stammt von Patricia Kaas, Mademoiselle chante le blues. Was verbinden Sie mit dieser Musik?
Ich finde diese Musik wahnsinnig emotional. Sie hebt einen auch ein wenig weg aus den Tiefen des Gefängnisses, aus den Tiefen des Gerichtssaals. Und ja, chante le blues, das heißt ja auch, es geht nicht nur um die schönen Dinge im Leben, sondern auch um die traurigen, um die emotionalen. Und ich finde, das Lied passt.
Ils ont dit je t'aime. Il m'a qui sont les filles du côté d'Angoulême. Il ne m'aime. Qui joue femme libérée du joint et cardinal. Qui mélange vie arrosée et marche épinal. Qui veulent se faire du bien sans jamais faire du mal. Mademoiselle, j'en peux plus.
Patricia Kaas, Mademoiselle chante le blues. Ein Wunsch von Annette Ramelsberger. Die Gerichtsreporterin ist bei der Süddeutschen Zeitung. Sie haben Jura und Politik studiert, Frau Ramelsberger, waren auf der Deutschen Journalistenschule in München, Redakteurin beim Spiegel und bei der Berliner Zeitung. Sie waren viele Jahre lang für die Berliner Parlamentsredaktion und Expertin für politischen Extremismus und Terrorismus. Sie wussten ja offenbar schon früh, was sie werden wollen, nämlich Journalistin. Wie kam das?
Das war mir nicht in die Wiege gelegt. Ich komme aus einer sehr kleinen Stadt in Niederbayern und mein Vater war Schreiner, meine Mutter Hausfrau. Und wir hatten mit Journalismus überhaupt gar nichts am Hut. Es war nur so, die ganze Familie interessierte sich für Politik. Mein Vater saß jeden Sonntag natürlich beim damals internationalen Frühschoppen und bei uns wurde Zeitung gelesen und zwar jeden Tag. Und es wurde auch heftig diskutiert. Und ich fand es einfach wahnsinnig interessant, persönliche Neugierde und Interesse an der Gesellschaft miteinander zu verbinden. Und Journalismus war für mich da das Ideale. Also habe ich mich an der Deutschen Journalistenschule beworben und dachte mir, einmal probierst du es und wenn das nichts wird, dann gehst du zurück nach Niederbayern und wirst Schreiner. Schreinerin natürlich, also was Handfestes. Aber es klappte.
Ja,
und dann ging's los.
Gott sei Dank hat es geklappt, denn was Sie aus Ihrem Beruf gemacht haben, das ist nun wirklich vorzeigbar. Unter anderem schließlich den NSU-Prozess protokolliert, der über 5 Jahre ging. Und die Frage ist, wer hätte es gemacht, wenn Sie und Ihre 3 Kollegen es nicht gemacht hätten? Sie sind ja auch ausgezeichnet worden dafür als Journalistenteam des Jahres 2018, zu Recht, finde ich. Sie waren auch Korrespondentin in der DDR, 1 Jahr vor dem Mauerfall. Wie sehen Sie das, Frau Ramelsberger? Die Aufarbeitung der NSU-Morde aus ostdeutscher Sicht, ist die passiert oder genügend passiert?
Ich finde das sehr interessant, dass Sie das ansprechen. Weil mich treibt es um. Ich war 1 Jahr vor dem Mauerfall in die DDR gekommen, als damals jüngste Korrespondentin. Und ich erlebte damals etwas, was ich mir nicht vorstellen konnte. Ich traf auf Baustellen Menschen, die auf den Fingern in Fraktur Hass tätowiert hatten. Das S, wie das SS.
Ja, dieses Runen-S.
Das Runen-S, ja. Und ich sprach die an und sagte, wie geht es hier, DDR, antifaschistischer Staat? Und die sagten, nee, wir denken anders. Und dann erzählten mir Bürgerrechtler, dass sie überfallen worden sind von rechten Schlägerkommandos. Und die Volkspolizisten standen daneben und schritten nicht ein. Und das hat mich extrem irritiert. Ich habe dann erlebt, wie in der Nachwendezeit es natürlich Leute gab, Rechte gab, die auch Überfälle begangen haben, die Vietnamesen verdroschen haben, die auch Ausländer eingeschlagen haben, die Ausländer zu Krüppeln geschlagen haben.
Antonio Amadeo, um nur einen von ihnen zu nennen.
Es war ganz offensichtlich, dass da etwas aufbrach. Und gleichzeitig wollte es niemand erkennen. Ich bin damals ganz viel durch die neuen Länder gezogen und habe immer gesagt, sie haben da ein Problem und da war ein Überfall und hier. Nee, der war im Nachbardorf. Wir haben das nicht. Und gleichzeitig sagte Kurt Biedenkopf, der Ministerpräsident von Sachsen, die Sachsen sind immun gegen rechts. Es wurde nichts getan, es wurde verharmlost. Und auch später noch, als ich in Berlin war und immer fragte in den Hintergrundrunden vom Verfassungsschutz im Ministerium BND, gibt es eine braune RAF? Da heißt es, nee. Die sind zu dumm, die Rechten, die haben keinen Anführer. Und wenn sich da was zusammenbrauen würde, dann würden wir das wissen, denn die sind umstellt von V-Leuten. Das war genau die Zeit, als die ersten 5 NSU-Morde bereits geschehen waren.
Mal ganz abgesehen davon, der sogenannte antifaschistische Schutzwall war offensichtlich doch keiner. Und offensichtlich war es dann doch nicht so, dass die rechten Tendenzen im Osten, natürlich gibt es die auch im Westen, darauf kommen wir später noch zu sprechen, dass die rechten Tendenzen im Osten nicht nur dadurch entstanden sind, dass die DDR zusammengebrochen ist.
Es gibt jetzt neuere Forschung und das ist hochinteressant. Es gab damals schon über 100 Übergriffe von sogenannten Rowdies gegen Ausländer. Mhm. Rowdies sind das, was man jetzt Rechtsradikale nennen würde.
Also entpolitisiert, der Begriff Rowdy.
Absolut entpolitisiert. Das wurde dann sozusagen deklariert zu Teenager, die halt Hormonstau haben und mal zuschlagen müssen und die halt betrunken waren, halbstarke. Ja. Rowdytum wurde aber das genannt, was eben auch wirklich Dutzende von Ausländern damals schon das Leben kostete. Und obwohl Vietnamesen und Mosambikaner und Angolaner Vertragsarbeiter kaserniert waren in der DDR, also abgeschottet von der Bevölkerung, wurden sie trotzdem immer wieder zu Opfer von solchen Übergriffen.
Das wurde natürlich offiziell nicht so thematisiert in der DDR, wollte ja ein antifaschistischer Staat sein. Ja, dann gab es ja auch diese haarsträubenden Ermittlungspannen, dass also jahrelang die Mörder in der eigenen Community gesucht wurden. Das hatten Sie eben ja schon erzählt, die sogenannten Dönermorde. Dann wurden auch Akten geschreddert. Ermittelnde Beamte wurden nicht zur Rechenschaft gezogen, obwohl sie nachweislich ja auch für diese Ermittlungspannen verantwortlich waren. Und es gab also ein staatliches und gesellschaftliches Versagen auf der ganzen Strecke.
Ja, je länger man dorthin guckt und je tiefer man gräbt, desto mehr sträuben sich einem die Haare. Zum Beispiel in Baden-Württemberg, wir müssen gar nicht immer nur über den Osten reden.
Eben.
Baden-Württemberg, die Vorgesetzten von Michelle Kiesewetter, der ermordeten Polizistin, wo man natürlich dann ermittelt hat, ob irgendetwas im Umfeld war, ob es da irgendwelche Verstrickungen geben könnte, die den Mord aufklären können.
Sie kam aus Ostdeutschland.
Ja, man hat sofort Richtung Osten geguckt. Man hat sofort geguckt, gibt es da vielleicht irgendwelche Verbindungen? Und es gab auch immer wieder so Anknüpfungspunkte, aber nichts, was es erklärt hat. Und dann fand man 2 Polizisten, ihr Vorgesetzter und ein Kollege, die beim rassistischen Ku Klux Klan waren und sagten, ja, sie hätten gar nicht gewusst, dass der rassistisch ist.
Ja.
Und sie seien da hingegangen, um Frauen kennenzulernen.
So.
Ja, weil beim Ku Klux Klan, einem absoluten Männerbund, so viele Frauen sind. Und das Schlimme ist, diese Leute haben weiter Dienst getan. Die sind nicht suspendiert worden, die sind nicht aus dem Dienst entfernt worden. Die sind im Baden-Württemberg einfach weiter bei der Polizei. Okay. Und da soll man Vertrauen haben.
Solche Leute gibt es auch bei der Polizei in Hessen. Man weiß ja, dass dort auch rechte Gemüter am Werk sind und wie sie zur Verantwortung gezogen werden, wissen wir alle nicht.
Ich empfinde das als extrem erschreckend. Es geht ja um die Bedrohung der Rechtsanwältin Seda Başay aus Frankfurt, die ja im NSU-Prozess über 5 Jahre lang auch eine Opferfamilie vertreten hat. Und die wird jetzt bedroht.
Mit dem Leben bedroht.
Mit dem Leben bedroht. Man werde ihr Kind schlachten. Man nennt die Namen ihrer Eltern, die nirgendwo auftauchen. Und man weiß mittlerweile, dass aus dem Polizeirevier in Frankfurt-Mitte der Polizeicomputer abgerufen worden ist nach ihren Meldedaten. Und 5, 6 Polizisten wurden suspendiert. Gegen die wird ermittelt. Aber die reden nicht. Mhm. Die sagen nichts. Die halten zusammen. Ja. Wenn dieser Fall nicht schnellstmöglich geklärt wird, dann hat es Auswirkungen für das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei. Die sind gar nicht auszumalen.
Das sagt Annette Ramelsberger. Sie ist Gerichtsreporterin, Extremismusexpertin und eine der Protokollantinnen vom NSU-Prozess. Ich komme noch mal auf diesen Prozess zurück, Frau Ramelsberger. Da gab es ja die Pflichtverteidiger. Ich denke besonders an Sturmstahl hier. Hatten die überhaupt eine Chance bei der Hauptangeklagten, die ja immer wieder aussagen wollte und jedes Mal ihr Schweigen fortgesetzt hat, mit dem Rücken zum Teil zu ihren Verteidigern stand, etliche Verteidiger verschlissen hat? Einerseits konnten sie nicht Nein sagen, ich mache das nicht. Sie wurden ja dazu verpflichtet. Andererseits musste das, was sie tun, ja auch von Erfolg gekrönt sein im Sinne des Rechtsstaats. Was hat das mit denen gemacht? Haben Sie das irgendwie beobachten können?
Ja, sie traten an als 3 aufstrebende, noch junge Rechtsanwälte, die sich da versprochen haben, das ist der Fall ihres Lebens. Und wenn sie den gut und ordentlich machen, dann wird das sozusagen dafür sorgen, dass sie später ausgesagt haben, weil dann die Mandate kommen, weil sie dann einfach bekannt sind. Und dann haben sie etwas erlebt, was kein Anwalt erleben will, dass ihre Mandantin ihnen nichts gesagt hat. Sie hat sie am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Und sie haben dann etwas getan, was jeder vernünftige Anwalt tut, nämlich sie haben ihr geraten, zu schweigen. Denn wenn sie noch nicht mal sich ihren Anwälten gegenüber öffnet, dann wissen die ja auch gar nicht, was da noch alles im Dunkeln liegt, was da noch an Tretminen hochkommen kann. Und dann ist Schweigen wirklich die beste Verteidigung. Dann hat Beate Zschäpe gesagt, so, also mit euch rede ich nicht mehr. Und wollte sie dann loshaben. Überraschend. Sie hat es nicht ihnen gesagt, sondern sie hat es dem Gericht mitgeteilt. Die waren wie vom Donner gerührt. Und wollten dann auch natürlich von ihr los. Aber das Gericht hat gesagt, so geht es nicht. Ja? Wenn hier plötzlich ein anderer Anwalt reinkommt in den Prozess und der wird uns krank oder bricht sich das Bein oder sonst was, dann platzt uns der Prozess. Ihr bleibt dabei. Ihr müsst dabei bleiben. Und dann haben diese 3 Heerstahlsturm, die haben das ordentlich bis zum Ende durchgeführt. Man muss diese Leute nicht mögen, aber sie haben ordentliche Arbeit gemacht.
Zu welchem Preis?
Zu einem hohen Preis. Auch die waren am Schluss zermürbt. Nur eines muss ich sagen, weil ich immer nach dem Heerstahlsturm gefragt werde.
Ja, das sind ja nun schon sehr ins Auge stechende Namen in dem Zusammenhang.
Ja, und alle sagen, das sind doch sicher die Rechten. Nein? Das ausgerechnet sind nicht die Rechten, das sind einfach ganz normale bürgerliche Anwälte.
Aber es gab rechte Anwälte in diesem Prozess.
Ja, 3 andere. Zuvorderst Herr Narrat, früher Vorsitzende der verbotenen Wiking-Jugend. Dann Herr Klemke, der sich auch der rechten Szene sehr verbunden fühlt. Frau Schneiders, die damals in Jena studiert hatte und mit Herrn Wohlleben, dem Angeklagten, persönlich befreundet ist, damals auch Rechtsschulungen gab für die Neonazis. Wie verhält man sich bei Hausdurchsuchungen und dergleichen? Und gerade Herr Narrat hat uns dann mit einem Plädoyer beglückt im Gerichtssaal, wo er halbstundenweise Goebbels, Hitler zitiert hat, auch sonst noch alle möglichen Rechtsradikalen. Und am Schluss sagte er, der NSU habe ja die Ideologie des Nationalsozialismus nicht verstanden, denn es sei ja eine friedliebende Ideologie gewesen.
Frau Ramelsberger, muss der Rechtsstaat das aushalten, so ein Szenario im Gericht?
Er hat es ausgehalten, aber es war schwer auszuhalten. An diesem Tag war dieser ganze Saal wie erstarrt. Wir waren wirklich gebeugt. Gebeugt unter diesen Worten. Allein wenn einer sagt, ich bin Nationalsozialist mit Haut und mit Haaren, das nimmt sie mit. Und sie wissen, die Angehörigen sitzen da drin. Und es gab ja noch einen Tag, der noch viel schlimmer war. Da haben diese rechtsradikalen Anwälte eine Vertretung geschickt. An dem Tag, als der Sohn des ersten Mordopfers, Enver Şimşek, der Sohn, seinen Schlussvortrag gehalten hat, als er erzählt hat, wie er den halbtoten Vater im Krankenhaus gesehen hat, wie er ihn zu Grabe getragen hat, wie er am Grab zusammengebrochen ist, wie er jahrelang erlebt hat, wie die Familie verdächtigt worden ist, wie dieser 13-jährige Sohn dann plötzlich sozusagen die Familie aufrechterhalten musste. Und ihm gegenüber saß an diesem Tag ein Rechtsanwalt in schwarzer Robe. Aber dieser Rechtsanwalt war 20 Jahre lang der Leadsänger einer rechtsradikalen Skinhead-Band, die unter anderem solche Gesänge von sich gegeben hat, dass der NSU diese Gesänge den ersten Bekennervideos unterlegt hat, sozusagen der Soundtrack ihrer Morde. Und diesem Mann saß der Sohn des ersten Opfers an diesem Tag im Gerichtssaal gegenüber.
Ja, das ist wirklich schwer auszuhalten. Bleiben wir noch ein bisschen bei den Opfern bzw. bei den Angehörigen der Opfer, Frau Ramelsberger, denn die fallen ja gerade bei so einem Prozess immer etwas hinten runter, weil sich zu viel mit den Tätern beschäftigt wird und auch beschäftigt werden muss. Was hat sie bei den Familien oder bei den Opfern, die überlebt haben, am meisten beeindruckt?
Wie sie überlebt haben und dass sie überlebt haben. Dass sie überlebt haben, war gar nicht so einfach. Denn manche von ihnen fielen in Depressionen. Die Witwe eines Opfers hat sich jahrelang nicht mehr auf die Straße getraut, weil ja durch diese Ermittlungen suggeriert wurde, dass sie ja was damit zu tun haben. Dass die
Männer, sich geschämt.
Ja, sie haben sich geschämt. Sie sind als Drogenhändlerfamilie beschimpft worden und wussten nicht, wie es weitergehen soll. Und die meisten von diesen Menschen haben sich ganz wunderbar da herausgeschoben, ja, herausgerissen aus diesem Sumpf. Und eine, die hat mich extrem fasziniert. Das ist ein junges Mädchen, die war 19. Es war in Köln, in der Propsteigasse, in einer kleinen abgelegenen Straße, an einem kleinen Lebensmittelladen, wo draußen ein deutscher Name stand. Man musste ganz genau Bescheid wissen, dass da eine iranische Familie diesen Laden führte. Und diese junge Frau war 19, stand kurz vorm Abitur und sie half an diesem Morgen ihrer Familie noch die Kisten einräumen und das Obst hinstecken. Und dann ging sie in den Raum hinten und da stand ein Korb mit einer Christstollendose drin. Und dieser Korb stand da schon seit 3 Wochen, den hat ein junger Mann vergessen, der sagte, er kommt gleich wieder, er hat nur sein Geld vergessen. Er kam nicht wieder. Und dann hat sie gesagt, na, jetzt muss ich da mal reinschauen. Und sie sah rein und sah da Drähte drin, drehte sich weg und dann ging die Bombe hoch. Das Mädel lag 6 Wochen im Koma, die Trommelfelder waren zerstört, das Gesicht war aufgerissen, die Augen waren zugeschweißt, die Hitze hat ihr die Haare abgebrannt, keiner wusste, ob sie überlebt. Dieses Mädchen hat noch im gleichen Jahr ihr Abitur nachgemacht. Sie hat Medizin studiert. Sie ist mittlerweile Ärztin in Köln, Chirurgin. Und die stand als Zeugin vor Gericht. Groß, schlank, aufrecht und auch wieder sehr ansehnlich. Und ich sagte, ja, ich habe mir überlegt, ob ich dieses Land verlasse. Wir Muster an Integration. Alle Kinder bestens ausgebildet. Die Eltern nie auf Unterstützung angewiesen. Sie, die Chirurgin. Wenn man uns nicht will, wenn es nur um unsere Abstammung geht, wenn Integration überhaupt keine Rolle spielt. Und dann habe ich weitergedacht. Genau das wollen sie doch. Sie wollen uns vertreiben. Und so leicht lasse ich mich aus Deutschland nicht hinaustreiben. Sie bekam Applaus von der Tribüne. Das einzige Mal in diesem Prozess bis zum Urteil, dass es Applaus gab. Der Richter hat es nicht unterbunden, aber er hat dann Pause gemacht.
Ja, dann machen wir jetzt mal ein musikalisches Intermezzo nach dieser Geschichte, Frau Ramelsberger. Edith Piaf ist die Sängerin und ihr Titel Padam Padam. Also gibt es da eine Affinität zu französischen Chansons bei Ihnen?
Ja, ich finde, die Franzosen erlauben ihren Emotionen auch über die Lippen zu kommen. Und ich finde, das haben die Deutschen manchmal gar nicht so drauf und sind alle sehr sachlich, sehr technokratisch. Gerade auch in diesem Prozess habe ich das erlebt, dass natürlich Sachlichkeit das oberste Gebot war. Und ich denke aber, gerade diese Geschichte mit der jungen Frau aus Köln, Da passt Padam Padam sehr gut.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, cent fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur.
Padam Padam mit Edith Piaf. Gewünscht hatte sich Annette Ramelsberger. Sie ist Journalistin, Extremismus-Expertin und Gerichtsreporterin bei der Süddeutschen Zeitung und eine der 4 Protokollantinnen des NNU-Prozesses. Und laut Generalbundesanwalt Peter Frank, Frau Ramelsberger, ist der NSU-Prozess noch nicht zu Ende. Er sagt, oder er hat gesagt, noch vor einigen Wochen habe ich es gelesen, wir machen den Aktendeckel nicht zu. Im Tagesspiegel hat er das gesagt. Es gäbe noch offene Fragen, etwa wo die Waffen der Gruppe herkamen. Und es werde gegen 9 Beschuldigte im Moment ermittelt. Allerdings reicht der Verdacht noch nicht, um die hinter Schloss und Riegel zu bringen. Wie werden Sie damit umgehen? Werden Sie auch dranbleiben?
Ja, unbedingt. Der NSU-Prozess ist fast vorbei. Aber das Problem NSU ist es natürlich nicht. Man muss noch nicht mal so genau auf diesen Prozess sehen. Sondern ich hatte ja immer das Gefühl, wenn ich aus dem NSU-Prozess rausging, dass ich wieder raus ans Licht, an die Freiheit kam und dass sozusagen diese ganzen Menschen, die ich da erlebt habe, diese ganzen rechtsradikalen Zeugen, all diese Menschen, die auch ihre Schweigephalanx aufrechterhalten haben, denen die 10 Opfer einfach sowas von egal war, dass ich die da lassen konnte in diesem Gerichtssaal.
Aber was ist mit den anderen Menschen in Deutschland?
Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich aber draußen sehr ähnliche Menschen treffe. Dass dieser Hass des NSU sich verbreitet hat, dass er andere infiziert hat. Gucken Sie nach Chemnitz. Wir hatten im letzten Sommer dort Aufmärsche von Rechten als Trauermärsche deklariert. Es war eine Machtgeste. So viele sind wir, so stark sind wir.
Ja.
Sie haben die Polizei herausgefordert, Polizisten haben gesagt, sie haben ihr Leben gefürchtet und es ging über Tage so.
Mhm.
Das, was wir im NSU-Prozess erlebt haben, das ist nur die Ursuppe. Das ist sozusagen das Abbild dessen, ja, was alles möglich ist.
Sie haben Chemnitz angesprochen, Dresden, es gibt ja einige Städte in Ostdeutschland. Man muss natürlich auch dazu sagen, es ist ja nicht nur der Osten, sondern wenn dort Demonstrationen stattfinden, rechte Demonstrationen, da werden ja auch ganze Busladungen aus dem Westen herangeschafft, um dort mitzudemonstrieren und umgekehrt. Also
die Szene ist sehr gut vernetzt und sie hat jetzt Auftrieb. Sie hat Auftrieb, weil früher war man zwar auch gut vernetzt, aber man hat dieses Gefühl gehabt, man spricht nicht für die schweigende Mehrheit. Aber seit dem Aufstieg der AfD hat man das Gefühl, naja gut, wir sind sozusagen der radikale Arm, ja, und wir dürfen jetzt Dinge sagen. Und wenn dann bei diesen Trauermärschen in einer Phalanx dann von ganz rechtsradikal bis AfD Leute mitgehen, das ist natürlich eine absolute Ermutigung für diese Szene.
Also da ist der NSU-Prozess nur die Spitze des Eisbergs. Und das habe ich in einer Ihrer Aufzeichnungen, Ihrer Artikel gelesen. Das, was dort betrieben wurde, war für Sie so eine Art Tiefenbohrung, eine Tiefenanalyse der deutschen Gesellschaft. Was ist denn da falsch gelaufen in den vergangenen 30 Jahren? Oder ist auch Jahrzehnte davor einiges falsch gelaufen?
Wenn ich ganz früh anfange. Wir schreiben nächstes Jahr den 40. Jahrestag des Oktoberfest-Attentats in München.
Ja.
Des größten rechtsradikalen Anschlags in der deutschen Geschichte. Können Sie sich vorstellen, dass an dem Tag, am Abend war der Anschlag, am nächsten Morgen wurde über den Krater drüber geteert und das Oktoberfest ging weiter.
kann mich daran erinnern, dass es so war, ja.
Man kann sich es aber nicht mehr vorstellen. Mhm. Aber es wurde ganz schnell wieder der Vorhang vor dem vorgezogen, was in dieser Gesellschaft auch möglich ist. Damals sagte Franz Josef Strauß, weil es ja Verbindungen zur Wehrsportgruppe Hoffmann ging, die sozusagen Manöver und Truppenübungen in den Wäldern machten. Lasst doch ein paar Leute, die Lust darauf haben, mit Koppel am Gürtel in den Wäldern herumzumarschieren, lasst die doch. Ja? Also das muss man doch nicht ernst nehmen. Es wurde nie ernst genommen. Es wurde nie ernst genommen und es hat sich so fortgesetzt. Vor der Wende schon, nach der Wende umso stärker. Ich kann mich erinnern, dass gerade dieses Rechtsradikale, das wurde immer so abgetan als, ach Gott, wenn es erstmal die blühenden Landschaften gibt, wenn die Leute alle Familie haben, wenn sie Beruf haben, wenn sie einen Job haben, dann wächst sich das aus. Mhm. Es hat sich nicht ausgewachsen.
Waren die Sicherheitsbehörden zu lange auf dem rechten Auge blind?
Ja, ich glaube schon. Also beim NSU ist das ganz eindeutig. Da hat man ja die Beweisführung erbracht in den Untersuchungsausschüssen, dass das alles nicht ernst genommen worden ist, dass man die abgetan hat als die Bombenbastler von Jena, sozusagen sind gut weg, ja, muss man jetzt nicht so dringend suchen. Es gibt ja auch heute noch Leute, die untergetaucht sind, die man nicht findet.
Diese Hintermänner eben. Glauben Sie, es kann sich sowas wiederholen wie der NSU?
Am Anfang dieses Prozesses hieß es, sowas wie den NSU könnte es nicht mehr geben. Ich kann nur sagen, nach dem, was ich in diesen 5 Jahren, 2 Monaten und 6 Tagen erlebt habe, dafür gibt es keine Garantie. Die Szene ist stark. Sie ist auch stark vernetzt und sie ist gewalttätig. Denken Sie nur an die Revolution Chemnitz. Das ist eine Terrortruppe, die ist am 1. Oktober 2018 festgenommen worden. Die hat sich innerhalb kürzester Zeit radikalisiert, zusammengeschlossen. Hooligans, Rechtsradikale, Neonazis. Die wollten am 3. Oktober nach Berlin und dort den Umsturz wagen, waren dabei, Waffen zu besorgen, hatten bereits einen Probelauf erfolgreich absolviert in Chemnitz. Da haben sie Jugendliche zusammengeschlagen. Das war alles strategisch vorbereitet. Und die Bundesanwaltschaft hat die festnehmen lassen, weil sie nicht abwarten wollen, ob der Umsturz vielleicht auch klappt. Also so schnell ist es natürlich nicht, dass Deutschland die Revolution sofort erlebt, aber dass es solche Gruppen gibt. Denken Sie an die Gruppe Freital, die ja auch Attentate vollbracht hat.
Die sogenannten Reichsbürger.
Auch die Reichsbürger. Dieser Staat wird von vielen Seiten in Frage gestellt und die Gewalttätigkeit ist da, die Gewaltbereitschaft, und man sollte das nicht unterschätzen.
Dann gibt es ja noch die sogenannten Bürger, die netten Menschen von nebenan, die Nachbarn, die freundlich sind, einen guten Tag sagen und gleichzeitig zu Pegida demonstrieren gehen oder Mitglieder der AfD sind. Frau Ramelsberger, Sie sind 59 Jahre alt, wir sind ungefähr gleich alt. Als wir jung waren, da dachten wir, die 68er, also die Vorgängergeneration, die hätte die Nazis in der Gesellschaft endgültig identifiziert und gestellt. Und jetzt kann man wohl wieder sagen, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das Koch.
Ja, und ich halte das wirklich für ein Versäumnis der letzten 30 Jahre. Vor allem der letzten 30 Jahre. Denn es wurde so viel Wert darauf gelegt, dass wir wirtschaftlich gut dastehen, dass wir polyglott sind und dass die Technologie funktioniert und natürlich die Digitalisierung, auch wenn die nicht funktioniert, wie es drinnen aussieht, wie die demokratische Verfasstheit dieses Landes ist. Das wurde immer so als gegeben genommen.
Und selbstverständlich.
Wir sind doch eine Demokratie, ja. Zum Teil gibt es Klassen, in denen einmal in der Woche eine Stunde Geschichte gelehrt wird. Es wurde einfach alles als selbstverständlich betrachtet und nicht mehr als etwas, was man sich jeden Tag erarbeiten muss. Nämlich dieses Commitment, wir wollen eine offene, freundliche, emanzipierte Gesellschaft sein, in der jeder, egal was er glaubt, was er ist, in dieser Welt einfach seinen Platz hat. Gleichberechtigt und ohne in der Gefahr leben zu müssen, von anderen belästigt, geschlagen oder umgebracht zu werden.
Ich wünsche mir, Frau Ramelsberger, dass Sie in diesem Sinne noch ein paar Jahre mithelfen als Journalistin, die Gesellschaft aufzuklären, aufmerksam zu machen auf solche Strömungen. Annette Ramelsberger war heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und sie hat mit drei ihrer Kollegen von der Süddeutschen Zeitung, ich nenne sie jetzt Wiebke Ramm, Tanjef Schulz und Rainer Stadler, über 5 Jahre lang den NSU-Prozess protokolliert. Ein Werk, das nicht nur einer der schwierigsten und längsten Prozesse in Deutschland wiedergibt, sondern ich finde auch ein Lehrstück in Sachen Staatsversagen ist und Gründe für den sich entwickelnden Rechtsextremismus in Deutschland liefern kann. Also im Grunde sollte das ein juristisches Standardwerk sein, muss ich jetzt ehrlich mal sagen.
Hört in jede anständige Kanzlei, finde ich auch.
Die 5 Bände heißen der NSU-Prozess, das Protokoll, hat 2000 Seiten und sie sind erschienen im Verlag Antje Kunstmann. Mein Name ist Karin Röder und zum Schluss erfülle ich Ihnen noch einen Musikwunsch. Es geht jetzt etwas fröhlich zur Sache mit Fred Astaire, Putting on the Ritz. Waren Sie schon mal im Ritz?
Nie, aber es kann ja noch kommen.
Vielen Dank, Annette Ramelsberger. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time? Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putting on the Ritz.